André, du hast heute Abend ja einen Vortrag hier in Freiburg im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und Christian, du bist auch dabei, weil ihr zusammen mit noch einer dritten Person, mit Ferdinand Sutterlüthi, eine Studie angefertigt habt mit dem Namen, ich lese es einfach mal auf Englisch, For Slaves Without Coercion, Work-Related Classification Patterns Among Romanian Migrant Workers. Der Vortrag heute Abend heißt ja Corona, Spargel, Streik zur Situation rumänischer ArbeitsmigrantInnen in Deutschland. Es geht viel um Lohnraub und unbezahlte Löhne, um Entlassungen im Krankheitsfall, um ausbeuterische Arbeitsbedingungen, um lange Stunden, also lange Tage. Die Leute arbeiten meistens so 12 Stunden am Tag auf dem Bau, in der Landwirtschaft, in der Pflege, in der Fleischindustrie. Das sind so die Hauptsektoren, die ihr aufführt in eurer Studie. Vielleicht zunächst erstmal, wenn wir das so hören, dann ist das ja erstmal, sind wir schnell dabei, das so zu verurteilen, weil hier Menschen für unsere Volkswirtschaft buckeln. Also anders kann man es ja nicht sagen. Aber tatsächlich hat das ja für beide Seiten auch Vorteile.
Ich kann ja mal mit der Landwirtschaft anfangen. Meine Erfahrungen beruhen ja, dass ich an einem Streik als Übersetzer für eine Gewerkschaft gearbeitet habe. Es hat sich dann schon herausgestellt, dass auch die Arbeiter, nachdem sie zwar dort nicht mehr bezahlt wurden, sich sehr schnell andere Jobs gesucht haben und auch die Hilfe der Gewerkschaft, der FAU, in Anspruch genommen haben, um zu besseren Arbeitsbedingungen Stellen in der Landwirtschaft zu finden, weil es für sie keine Option war, dann einfach nach Rumänien zurückzufahren und auf die Löhne für 3-4 Monate, die sie in Deutschland gearbeitet hätten, zu verzichten. Das muss man auch ehrlich so sagen und anerkennen, diese Arbeitsrealität.
Naja, also Vorteile für beiden Seiten. Also ich würde sagen, zumindest in der Bauwirtschaft, die vor allem im Zentrum unseres Projektes steht, natürlich für die Arbeitgeber hat es einen sehr großen Vorteil oder einige Vorteile. Und zwar, sie finden Beschäftigte, die sie definitiv weniger bezahlen als eigentlich immer unter Tariflohn bezahlen, oftmals auch unter Mindestlohn bezahlen. Sie finden Beschäftigte, die bis zu 60, 70 Stunden arbeiten. Das heißt auch, dass Projekte vielleicht auch schneller fertig werden. Und sie finden auch Beschäftigte, die so in der Lebens- und Arbeitssituation hier von sehr viel Prekarität geprägt ist und die deshalb auch an manchen Punkten, glaube ich, weniger Möglichkeiten haben, sich zu wehren, beziehungsweise es gibt viele Hürden, wenn es dann auch um Arbeitskämpfe geht. Die reichen von der Sprache bis auch, genau, es fängt dann bei der Sprache an und beispielsweise geht es dann auch um die Frage, wie, wenn keine Lohnzettel ausgeteilt werden, wie kann man eigentlich beweisen, dass man von da bis dahin gearbeitet hat. Also ich glaube, es gibt diesen Vorteil für die Arbeitgeber, dass sie so flexible und sehr günstige und sehr auch verwundbare Arbeitskräfte haben. Und für die Beschäftigten Vorteile, naja, in der Diskussion taucht immer wieder auf, ja, sie würden ja Geld verdienen. Das stimmt. Auf der einen Seite. Andererseits, glaube ich, muss man sich eben anschauen, dass selbst dieses Geld verdienen, das Geld, was sie verdienen, doch oftmals unter dem liegt, was deutsche Beschäftigte der Baubranche verdienen. Und ja, der Preis einfach sehr, sehr hoch ist. Weil wenn man 10, 15 Jahre arbeitet, 60, 70 Stunden auf dem Bau, dann kann der Körper oft nicht mehr. Und wenn man das noch lange gemacht hat, ohne dass der Chef alle Beiträge an die Krankenkasse bezahlt hat, alle Beiträge an die Rentenkasse bezahlt hat, dann ist man körperlich krank, aber hat so gut wie gar keine Rente. Das sind, glaube ich, so ein paar Konstellationen.
Die deutsche Wirtschaft würde ohne mobile osteuropäische ArbeiterInnen zum Erliegen kommen. Das ist ein Zitat aus deiner Präsentation von heute Abend, André. Und noch ein anderes Zitat. Das System baut darauf auf, dass sich niemand wehrt. Und auch darum soll es ja heute gehen. Und da hast du mir zum Glück auch schon die Präsentation zugespielt.
Și mulțumesc la Dumnezeu Sfântul ca să dai banii pe 3 luni la oameni, să plece oamenii acasă.
Die Dame hat im Namen von 300 Arbeiterinnen hier gesprochen, die alle mit großen Träumen hier hingekommen sind. Die wurde gutes Geld versprochen. Alle haben zu Hause eine Familie zu ernähren und haben erwartet, nach Hause fahren zu können und jetzt und ja, gutes Geld verdient zu haben. Das ist auch ihre größte Forderung, dass sie für 3 Monate, wie es in ihrem Vertrag stand, bezahlt werden wollen.
ein wilder Streik rumänischer Landarbeiterinnen bei der Erdbeer- und Spargelbetrieb in Bornheim bei Bonn schaffte es zumindest kurzzeitig 2020 in den öffentlichen Fokus. Das war auch gerade ein O-Ton von dem Streik von Kundgebungen von Arbeiterinnen und Arbeiter, die hier auch sichtbar von der FAU begleitet werden, denn diese Leute wehren sich. Welche Rolle spielt denn die Gewerkschaft hier?
Die Gewerkschaft war diejenige, die als erstes mitbekommen hat und sich da auch vor Ort eingebracht hat, den ArbeiterInnen in allen Belangen eigentlich zu helfen. Also von einer rechtlichen Beratung, es wurden Anwälte vermittelt, es wurden ÜbersetzerInnen vermittelt für die Lohnauszahlungen, über wie meldet man eine Demonstration an. Man muss sich das vorstellen, diese Erdbeerfelder bei Bonn am Rhein. Dort gibt es keine Infrastruktur, dort gibt es eine Straße, die zu Containern führt, eine ehemalige Flüchtlingsunterkunft. Sehr schlimme Zustände, muss man auch sagen. Und da mal so eben, da gibt es kein Gewerkschaftsbüro in der Nähe etc. Und dort eine Demonstration zu organisieren, dort dann zu versuchen, Sachen zu dokumentieren, vergammeltes Essen, Vorarbeiter, die irgendwie versuchen, mit Bussen die ArbeiterInnen wegzukarren sozusagen, damit sie sich nicht verbünden, vernetzen können. All diesen Sachen ist die FAU und dann auch zum späteren Zeitpunkt auch andere Gewerkschaften, um die ArbeiterInnen zu beraten, mit ihnen gemeinsam auch sich zusammenzusetzen, zu überlegen, okay, was sind die Ziele, was kann man erreichen, was ist die Lage, wie kann man so einen Streik am besten organisieren, wie kann man mit der Presse reden. Bei all diesen Sachen ist Hilfe sehr wichtig und vor allem eine Hilfe auf Augenhöhe. Da eben nicht ein Gewerkschaftsapparat etc. dahinter steht und dann sagt, okay, ihr müsst, sondern was sind die Wünsche und wie können wir das umsetzen?
Christian, hast du was hinzuzufügen?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, im Bau ist es sicherlich die Konstellation noch ein bisschen anders als in der Landwirtschaft. Hier sind natürlich ein Großteil der Beratungsangebote, die auch extrem wichtig sind, also von fairer Mobilität, Arbeit und Leben und weiteren Beratungsangeboten sind oft sehr gewerkschaftsnahe Projekte und zumindest von der IGBAU gibt es jetzt auch eine Sondermitgliedschaft für mobile Beschäftigte, die so auch zu einem Rechtsschutz kommen und dort gibt es auch schon Bestrebungen und Bemühungen und auch lange auch Beratungs- und Organisationsprojekte in dem Feld.
Ich hatte ja schon die drei Sektoren, die ihr auch immer wieder rausgearbeitet habt, genannt. Also Bau, ganz klar, habt ihr lange begleitet, Arbeiter, ausschließlich Männer. Das ist ein Knochenjob und die Arbeit in der Landwirtschaft wird dann als weniger hart von den Arbeitern und Arbeiterinnen betrachtet, obwohl auch das ja hier von uns Deutschen, wir Deutschen tatsächlich niemand machen will. Was ist das denn für eine Kategorisierung? Ich habe mich da ein bisschen gewundert, weil es ist ja alles einfach nur harte Arbeit.
Ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist zu schauen, wie lange arbeiten die Menschen. Wenn wir hier von SaisonarbeiterInnen reden und dann dort auch mit den ArbeiterInnen geredet haben, niemand sagt, nachdem sie oder er 12 Stunden Erdbeeren gepflückt oder Spargel aus der Erde gestochen hat, das war ein leichter Arbeitstag. Aber die Leute wissen, okay, sie sind halt 3 Monate da, können dann zurück in ihre Heimat, viele in den Dörfern betreiben selber noch Landwirtschaft, teilweise Subsistenzlandwirtschaft und da wird dann auch des Öfteren gesagt, es ist halt eben etwas, man kann auch in die Weinernte gehen, macht, während dann die Arbeit auf dem Bau teilweise, wie gesagt, viele in vielen Interviews gesagt wurde, die Leute sind seit 10, 15 Jahren hier in Deutschland, arbeiten in verschiedenen Städten auf den Baustellen und sind dann nur für ein paar Wochen im Sommer und über Weihnachten in Rumänien. Und ich glaube, was man auch immer dann bedenken sollte, ist, es sind keine komplett homogenen Sektoren. Also natürlich, die Arbeit ist hart und für viele und die Arbeit ist extrem hart und es ist die Ausbeutung da. Aber wir sehen auch, wie die Leute ihre Arbeit selber bewerten und manche bewerten sie sehr gut und sagen, sie sind damit zufrieden, bekommen das Geld, worauf sie sich geeinigt haben, etc., wo ja dann aus einer deutschen Perspektive die Arbeitsverhältnisse ja nicht so gut betrachtet werden.
Du darfst gerne ergänzen, Christian.
Ja, ich glaube, Und ich glaube, so zu dieser Frage, wie welcher Arbeiter es hart und nicht hart angesehen wird, ich glaube, es ist, kommt auch immer auf die Frage drauf an, also für welche, wer spricht von wo. Und ich glaube, für einige Bauarbeiter, zumindest mit denen ich gesprochen habe, für die sind natürlich viele andere Arbeiten aus ihrer Sicht weniger hart, was auch stark auch mit einem gewissen Selbstbild auch als sehr hart arbeitende Männer dann zu tun hat. Das Landwirtschaft ist, glaube ich, ein ebenso harter Sektor, wo, glaube ich, andere körperliche Herausforderungen und auch körperliche Probleme auf einen warten. Genau, ich glaube, das, was wir in dem Artikel versucht haben darzustellen, ist vor allem so die Perspektive der Bauarbeiter, die ihre Arbeit schon auch als einer der härtesten Arbeiten sehen. Und ich glaube, was schon stimmt, ist zumindest, also, dass es körperlich extrem anstrengend ist, ist beides. Es gibt halt ein extrem, also verglichen mit der Landwirtschaft, gibt es auf dem Bau ein sehr hohes Unfallrisiko. Und es ist auch die Branche mit einem, wo es die höchsten Unfallzahlen gibt. Und das, glaube ich, kommt auch noch mit rein in diese Härte und auch in das Risiko dieser Arbeit.
Stimmt, du hast es gerade angesprochen. Ihr schreibt ja auch in eurer Studie, dem Artikel Sklavenarbeit in Anführungsstrichen, das ist das, was die Leute selber so geäußert haben in ihren Interviews. Und ihr habt das dann noch erläutert mit Sklavenarbeit, verstehen sie als unbezahlte Arbeit. Eben, es gab ja viele Fälle von Lohnraub oder auch Fälle von erzwungener Arbeit tatsächlich. Inwieweit geht ihr denn mit bei diesem Begriff der Sklavenarbeit?
Vielleicht, genau, vielleicht fange ich an. Ich würde sagen, also ich glaube, in der Studie geht es erstmal um die Perspektive dieser Männer, weil das Wichtige ist, dass sie es als Sklavenarbeit wahrnehmen und evaluieren. Und dann ist die Frage, was meinen sie damit? Und damit genau meinen sie einmal diese Härte, auch diese Abhängigkeit, teilweise auch die Willkür der Arbeitgeber. Ob ich selber jetzt mitgehen würde mit Sklavenarbeit, ich glaube, es ist wichtig, dort auch Differenzen zu machen und irgendwie auch zu sehen, dass es in dem Kontext, und das ist, glaube ich, immer sehr wichtig, diese Männer haben ja sehr viele formale Rechte als EU-Bürgerin, in dem Fall als EU-Bürger, nur die Rechte, die werden nicht realisiert. Und ich glaube, das ist wichtig, das in der Betrachtung mit dabei zu haben. Und so würde ich immer nur davon sprechen, dass sie sich selbst als Sklavenarbeiter sehen.
Ich kann das auch nur so, geht es in erster Linie um die Perspektive dieser Arbeiter, und da sollte man dann nicht auf die Idee kommen, sage ich jetzt mal, es in einen falschen Bezugsrahmen oder Vergleichsrahmen zu setzen. Ich erinnere mich an eine Kulturveranstaltung, wo es auch Thema gibt, also die Aufarbeitung in einem Theaterstück von diesen Arbeitsverhältnissen, und wo wir anschließend Diskussion vergleichen mit Zwangsarbeiterlagern im NS kam, was von allen auch Anwesenden, auch Menschen aus Osteuropa empörend zurückgewiesen worden ist, weil das ist eben nicht der Sinn. Es geht nicht um erstmal irgendeiner historischen Vergleichsperspektive zu setzen, sondern es geht darum, okay, wie ist die Perspektive von diesen Arbeitern wegen mir auch noch verglichen mit den Arbeitsbedingungen der Deutschen in der, wie auch immer, Gewerkschaft organisierten Arbeitern oder vielleicht auch mit den Vorarbeitern etc., aber nicht da jetzt eine große Vergleichskategorie aufzumachen.
Für eure Studie habt ihr ja beinahe 2 Jahre die Arbeiter in ihren Unterkünften begleitet, bei Verhandlungen mit Arbeitgebenden, beim Ärztinnenbesuch, beim Restaurantbesuch und auch in den heimischen Dörfern in Rumänien. Ihr wurdet angerufen, ihr wart irgendwann Teil der Familie. Ihr habt aber auch erzählt, dass ihr da teilweise als Vermittler eingesetzt wurdet. Welche Vorurteile begegnen den Leuten denn? Also hier ist es an einem Absatz zum Beispiel, da ihr Deutsch ohne Akzent sprecht, habt ihr einen ganz anderen Zugang. Ja, mit welchem Stigma sind die Leute vielleicht auch behaftet?
Ja, Stigma, mit sehr vielen Stigmas. Und also ich glaube, was man da vor allem im Kontakt mit Ämtern sehr oder häufiger feststellt, ist, dass sehr schnell der Verdacht aufkommt, dass es hier sich um Sozialhilfebetrug handeln würde. Also das ist der eine Punkt. Also dass Beschäftigte viel, wenn sie beispielsweise arbeitslos sind und sie arbeitslos melden wollen und dann ist die Vertragssituation etwas unklar, dann sind nicht alle Unterlagen da, dass dort immer wieder gefragt wird, dann dieses und jenes. Das ist das eine. Und was auch bei Ärzten schon an manchen Punkten auch dann aufgetaucht ist, dass dann gewisse Erkrankungen nicht mehr auf die Arbeit zurückgeführt wurden, sondern auf, dass sich jemand nicht richtig ernährt, dass sich jemand nicht sich richtig um sich kümmert. Also dass man das gar nicht so sieht, dass viele dieser Männer wirklich einfach halt arbeiten, aber nicht entsprechend behandelt werden, genau. Und Stigma, vielleicht kann ich das nochmal zusammenfassen, genau, also einmal der Verdacht des Sozialbetrugs, und das zweite Stigma ist vor allem auch, dass das halt deren Probleme vor allem aus ihrem Lebenswandel heraus resultieren würden und nicht etwa aus ihrem Arbeitsverhältnis.
Vielleicht noch auch ergänzend, Wir sind hier mit einem deutschen Rechtssystem aufgewachsen, was sehr komplex ist und was Arbeitsverhältnisse sehr, sehr komplex reguliert. Und das kennen vielleicht auch viele von den ArbeiterInnen nicht unbedingt. Und wenn man dann bei Anwälten oder bei der Rechtsberatung begleitet, um dort zu übersetzen, dann erscheint es einem auch selber manchmal absurd, aber dass die Leute dann zum Beispiel keine Arbeitsverträge unterschrieben haben, weil sie es einfach nicht kennen, oder dass sie zum Beispiel dachten, hier wird ein Mietvertrag vorgesetzt und im Endeffekt wurde eine GmbH gegründet und sie sind der Leiter dieser GmbH, um halt dann bestimmte Betrugsmaschen durchzuziehen. Und ja, da sind sowohl Rechtsanwälte ungläubig bis auch sehr zweifelnd, aber man selber, also, oder ich selber ertappe mich auch dabei, manchmal zu denken, okay, wow, hier ist so viel kriminell dahinter, diese Ahnungslosigkeit der ArbeiterInnen auszunutzen. Und ja, sie sind auch einfach, weil sie diese Regeln nicht kennen, ahnungslos. Und das wird auch oft einfach nicht geglaubt von den Stellen, die helfen wollen.
Ich glaube, wir haben schon einige Aspekte angesprochen, aber was erwartet denn die Menschen, die heute Abend zu deiner Veranstaltung kommen, André?
Mein Ziel ist es, auf drei Punkte besonders einzugehen. Das ist einmal ein theoretischer Teil, wo kurz aufgezeigt wird, wie die politische Ökonomie, dieses Arbeitsmigrationsregime in der EU, wie die funktioniert, was ist der rechtliche Rahmen, was sind die sozioökonomischen Bedingungen, warum machen sich Menschen, ArbeiterInnen auf den Weg, wohin migrieren sie, für welchen Zeitraum migrieren sie, dann wie sieht die Realität aus, wie arbeiten diese Menschen, wie wohnen sie in Germania, wie es auf Rumänisch heißt. Und da fließt dann auch eben Teile aus unseren Interviews ein. Und dann soll aber am Ende auch die Praxis nicht zu kurz kommen. Also wie sehen Arbeitskämpfe aus? Was ist verdeckter Widerstand? Was ist offener Widerstand? Was hat sich geändert? Wie geht die FAU auf die Arbeiter hinzu? Wie geht die IGBAU zu? Und wo können auch so gesellschaftliche Gruppen mit sich einbringen und mit unterstützen? Das möchte ich versuchen, in dem Vortrag irgendwie abzudecken, ein paar Antworten zu liefern, aber auch Diskussionsanregungen ja, mit einzubringen.
Die Veranstaltung wird ja auch von der FAU, von der Freien ArbeiterInnen-Union, die wir gerade auch schon angesprochen haben, bei den Streiks organisiert. Vielleicht abschließend, was sind die Perspektiven? Christian?
Ja, ich glaube, was auf jeden Fall Hoffnung geben kann und dass es da Bewegung gibt, dass es natürlich die Beratungsbräuche gibt, dass es von verschiedenen gewerkschaftlichen Seiten, sei das heißt es von der FAU, von der IGBAU und auch dass es ein Interesse gibt, die Situation zu verbessern. Das ist, glaube ich, die Situation von rumänischen, zusammen von osteuropäischen, migrantischen Beschäftigten, auch nach der Corona, vor allem auch nach Corona, immer deutlicher in den Mittelpunkt gerückt ist. Und es jetzt auch ein paar solche Projekte gibt, wo dann auch immer mehr eine Berichterstattung darüber gibt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es eine größere Öffentlichkeit gibt, dass es eine größere Sensibilität gibt, wie man sich damit beschäftigen kann. Und ich habe den Eindruck, da gibt es gerade so eine, ja, da entsteht was Gutes. Also macht mir zumindest Hoffnung, dass da in absehbarer Zeit es einfach, ja, die Probleme bekannter sind und man dann vielleicht auch besser kollektiv über Lösungen diskutieren kann mit verschiedenen Organisationen.
Und André? Ja, ich sehe da auch die Möglichkeit, durch ja, ausdauernde, durch langanhaltende Kämpfe auf verschiedenen Ebenen Sachen, Aspekte deutlich zu verbessern. Also es fing natürlich an mit den Gewerkschaften, die seit Corona, also auch den großen Gewerkschaften, die darauf aufmerksam geworden sind, die Menschen einstellen, die jeweiligen Sprachen sprechen. Also es ist ja nicht nur Rumänisch, es ist ja auch Georgisch, es war auch Russisch, Bulgarisch, die Sprachen des Westbalkans für Hilfe und für Beratung oder auch um Kämpfe zu organisieren. Auf Augenhöhe muss die Sprache gesprochen werden. Dasselbe gilt auch wenn die rechtlichen Rahmen müssen geändert werden. Der Zoll muss da auch besser ausgestattet werden. Die Rolle des Zolls soll auch nicht sein, nicht bezahlte Beiträge einfach nur einzusammeln, sondern halt zu schauen, dass der Mindestlohn eingehalten wird, etc. Die mediale Präsenz, dass auch von kleineren Radiosendern über große Medien, über Lokalmedien etc., dass darüber berichtet wird, dass auch über die Erfolge berichtet wird, das zählt dazu. Und nicht zu vergessen, die Vernetzung unter den Arbeitern selbst, also dass dort Erfahrungen ausgetauscht werden, dass dort Wissen ausgetauscht wird, wie solche Kämpfe möglich sind, wo Beratung, wie man sich wehren kann, dass also da handelnde Subjekte, die sich ihrer Handlungsmacht bewusst sind, entstehen und auch ihre Sachen angehen und ändern wollen. Ja, ich kann nur allen empfehlen, sich auch, sei es mit osteuropäischer Kultur, Arbeitsverhältnissen und osteuropäischen Arbeitsmigrantinnen auseinanderzusetzen, zu supporten, Veranstaltungen zu besuchen. Ja,